Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise.
Wenn man sich mal die Geschichte anschaut, also Alois Irmeier, der Waldprophet Mühlhiassel und die Mystikerin Bertha Dudde, über Jahrhunderte hinweg haben Europa Seher vor einem Ereignis gewarnt, das sie alle übereinstimmend als, ja, als die Sichtung oder das große Sortieren bezeichnet haben.
Genau, das ist ein ganz zentrales Motiv.
Und das Spannende ist ja, es geht dabei um keine plötzliche Naturkatastrophe oder einen lauten Knall, sondern um einen beinahe unsichtbaren, aber gewaltigen Riss, der plötzlich mitten durch unsere Familien geht, durch engste Freundeskreise und unsere Arbeitsplätze.
Ja, absolut.
Und damit willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir haben heute eine sehr besinnliche, intensive Betrachtung vor uns. Schön, dass du hier bei uns im Raum bist und zuhörst.
Hallo auch von mir.
Wir schauen uns heute Originaltexte an, allen voran die Kundgabe Nummer 3513 von Bertha Dudde und ergänzen das mit biblischen Metaphern wie aus dem Matthäusevangelium.
Mhm.
Und die Mission heute, die Frage, die uns eigentlich antreibt, ist: Warum beschreiben all diese verschiedenen Quellen eine unausweichliche Trennung, die genau jetzt, also in unserem alltäglichen Leben, stattfinden soll?
Das ist die entscheidende Frage, ja.
Und vor allem, woran können wir eigentlich an unseren eigenen Reaktionen erkennen, auf welcher Seite dieser unsichtbaren Linie wir, also du und ich, im Grunde stehen?
Also man muss diese Texte zunächst mal wirklich in ihrem eigenen strengen Kausalzusammenhang betrachten.
Okay.
Wenn wir Bertha Dudes Diagnose unserer heutigen Zeit, also aus dieser Kundgabe 3513 heranziehen, dann spricht sie von einer Epoche der völligen geistigen Blindheit.
Völlige geistige Blindheit, wow.
Ja, und Dudde formuliert hier nicht einfach nur eine oberflächliche Gesellschaftskritik oder so einen üblichen Kulturpessimismus. Sie beschreibt eigentlich einen systemischen Fehler in dem, was die Schriften immer wieder als die Schule der Seele bezeichnen.
Schule der Seele, das ist ein schönes Bild.
Genau. Die Erde wird in dieser Mystik, ja, strikt als eine Art Bildungsstation verstanden. Und wenn der Lehrplan ignoriert wird, dann verliert diese gesamte Station eigentlich ihre Daseinsberechtigung.
Wobei ich mich bei diesem Begriff, also der völligen geistigen Blindheit, schon frage, wie das mit unserem heutigen Selbstverständnis zusammenpasst.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir leben doch im maximalen Informationszeitalter. Wir haben das ganze Wissen der Menschheitsgeschichte buchstäblich in der Hosentasche.
Ja, intellektuell gesehen schon.
Genau. Aber Dudde argumentiert hier, dass die Menschen nur noch sogenannten Irrlichtern nachjagen.
Mhm. Irrlichter, ja.
Dem reinen Glanz der Welt. Also damit meint sie materiellen Erfolg, ununterbrochenen Konsum und diese permanente oberflächliche Zerstreuung. In ihrem Text steht ja, dass dieser Stillstand kein bloßes Pausieren ist, sondern sich bereits in eine massive geistige Rückentwicklung verwandelt.
Ja, und der entscheidende Hebel bei Dudes Argumentation ist hier wirklich die Unterscheidung zwischen Intellekt und geistiger Substanz.
Ah, okay.
Das bloße Anhäufen von irdischem Wissen oder auch technologischer Fortschritt, das wird in diesen Texten eben nicht als echte Entwicklung gewertet. Zumindest nicht, solange die charakterliche und seelische Reife stagniert.
Mhm, das macht Sinn. Also lass uns das mal kurz aufschlüsseln. Wenn die Erde die Schule der Seele ist, dann ist das doch quasi so, als ob in einem Klassenzimmer plötzlich alle Schüler aufhören zu lernen, oder?
Richtig.
Und stattdessen starren alle nur noch fasziniert auf irgendwelche bunten Lichter an der Wand. Und irgendwann ist das Schuljahr dann einfach völlig obsolet geworden, weil keiner mehr das eigentliche Ziel verfolgt.
Ganz genau so ist es. Wenn die Menschheit kollektiv nur noch diesen Irrlichtern folgt, dann verfehlt die Schule der Seele eben ihren Zweck.
Mhm.
Und aus dieser Stagnation heraus, und das ist der eigentliche mechanische Kern dieser ganzen Prophezie, ergibt sich eben diese absolute Notwendigkeit der Trennung.
Also das große Sortieren.
Ja, es ist nämlich eben kein zorniger Gott, der jetzt willkürlich sagt, ich strafe euch alle, sondern es ist mehr ein physikalisch-geistiges Gesetz.
Wie ein Naturgesetz eigentlich.
Exakt. Was nicht mehr wächst, was völlig stagniert, das muss irgendwann abgeerntet und aussortiert werden, bevor es quasi vollständig verdirbt.
Okay, lass uns das direkt mal an Dudes eigenem Wortlaut festmachen, weil die Sprache in dieser Kundgabe 3513, die ist wirklich bemerkenswert präzise.
Ja, die ist enorm kraftvoll.
Warte, ich lese mal den ersten entscheidenden Absatz vor. Da heißt es: Es gilt, eine Scheidung der Geister zu erzielen. Es muss sich der Weizen sondern von der Spreu. Es muss, wer sich noch nicht restlos entschieden hat, sich klar werden, wohin sein Wille strebt.
Mhm.
Mich lässt hier vor allem das Wort erzielen wirklich aufhorchen.
Ja.
Weil das klingt nach einem ganz bewusst herbeigeführten Zustand, finde ich. Nicht nach so einem zufälligen Schicksalsschlag, der einfach so passiert.
Das ist eine super essentielle Beobachtung. Erzielen impliziert ja immer eine gezielte Einwirkung, in dem Fall eben der geistigen Welt.
Okay.
Die Umstände in der materiellen Welt werden laut der Kundgabe quasi so sehr verdichtet, dass sie uns regelrecht zu einer Entscheidung zwingen. Es gibt da einfach keine neutrale Zone mehr.
Dieses Klarwerden, wohin der Wille strebt.
Genau. Das ist das eigentliche Motiv der gesamten Endzeitprophezie. Der Mensch wird durch Krisen, also durch Druck von außen, in eine Position manövriert, in der er einfach Farbe bekennen muss.
Also diese bequeme Mitte verschwindet.
Vollkommen. Diese Mitte, in der man sich vielleicht ein bisschen spirituell gibt, aber eigentlich rein materialistisch lebt, die wird laut diesen Schriften systematisch aufgelöst.
Und das führt ja nahtlos zu der Konsequenz dieser erzwungenen Entscheidung. Hier wird es nämlich wirklich interessant. Ich lese mal den nächsten Teil der Kundgabe vor, weil der dieses Bild der Polarisierung extrem zuspitzt.
Gerne.
Also, Dudde empfängt hier folgende Worte. Am geistigen Stillstand werden die Menschen erkennen, wie nah das Ende ist. Doch eine harte Kampfzeit müssen sie bestehen zuvor. Es sind nur wenige Menschen, doch diese stehen im Licht. Sie sind wissend und schöpfen aus dem Wissen auch die Kraft zum letzten Widerstand gegen den Feind ihrer Seelen. Und also kämpft das Licht gegen die Finsternis.
Wahnsinnig intensiv, oder?
Total.
Interessant ist an dieser Stelle, dass Dudde ganz ausdrücklich von diesen wissenden Herzen dieser wenigen spricht.
Ja, genau. Nicht vom Kopf, sondern vom Herzen.
Richtig, und das greift unseren früheren Punkt perfekt auf. Dieses Wissen ist eben absolut kein angelesenes Buchwissen. Es beschreibt vielmehr eine innere Gewissheit, also eine tiefe geistige Resonanz.
Mhm.
In einer Zeit der totalen Verwirrung, wo eben diese ganzen Irrlichter dominieren, da kann unser Verstand allein die Täuschung gar nicht mehr durchschauen.
Weil die Täuschung zu gut gemacht ist?
Ja, weil sie intellektuell einfach perfektioniert ist. Nur das wissende Herz spürt diese Dissonanz und schöpft daraus dann die Kraft für diesen erwähnten Widerstand.
Aber wenn wir uns diesen fundamentalen Kampf zwischen Licht und Finsternis jetzt mal im Alltag ansehen, da stellt sich mir echt die Frage der Wahrnehmung.
Inwiefern?
Naja, in unserer sehr rationalen, ja oft fast entzauberten Welt, da tun wir uns doch unglaublich schwer damit, solche riesigen metaphysischen Dimensionen beim Einkaufen oder im Büro überhaupt noch zu erkennen.
Das stimmt.
Werden diese wenigen, von denen Dudde da spricht, dieses Sortieren überhaupt als einen spirituellen Akt wahrnehmen? Oder fühlt sich das für die Betroffenen im Moment eher so an wie ein ständiges Reiben an einer Gesellschaft, die scheinbar komplett verrückt spielt?
Die Schriften deuten tatsächlich sehr stark auf Letzteres hin.
Ach echt?
Ja. Die Sichtung manifestiert sich eben meistens nicht in großen übernatürlichen Erscheinungen, sondern in ganz profanen, irdischen Konflikten.
Okay.
Und da spüren wir besonders daran, wie dieses Thema von anderen großen Sehern in Europa aufgegriffen wurde. Das Muster ist da wirklich verblüffend synchron.
Stimmt, da ist ja Dudde nicht die Einzige.
Eben. Wenn wir uns mal das Matthäusevangelium ansehen, da haben wir dieses uralte landwirtschaftliche Bild von Johannes dem Täufer.
Mit der Wurfschaufel.
Genau, der Weizen, der sorgfältig in die Scheune kommt und die Spreu, die einfach vom Wind verweht wird. Und da dieses Bild für die meisten, die hier zuhören, sicher vertraut ist, müssen wir nicht bei der Landwirtschaft stehen bleiben.
Nee, wir müssen gucken, wie Propheten der Neuzeit diese Spreu-Weizen-Dynamik fast schon psychologisch übersetzen.
Richtig.
Und genau da kommt ja Alois Irmaier ins Spiel. Der bayerische Brunnenbauer hat ja unfassbar detailliert vorausgesehen, wie diese biblische Sichtung im 20. und 21. Jahrhundert ganz praktisch auf der Straße aussehen soll.
Mhm.
Er hat gesagt, dass die Menschen ganz verschieden werden. Also seine Schauungen beschrieben echt Extremsituationen, in denen die Not die Maske der Zivilisation so komplett wegreißt.
Ja, das ist ein sehr starkes Bild bei ihm.
Er meinte, die einen fallen von nackter Gier und Hass regelrecht übereinander her, während die anderen ruhig bleiben und beten.
Irmaiers Vision illustriert eigentlich perfekt den mechanischen Ablauf dieser Sichtung.
Wie meinst du das?
Naja, die Not oder die äußere Krise, die erschafft diese Eigenschaften ja nicht aus dem Nichts. Sie wirkt lediglich wie so ein Kontrastmittel.
Ah, verstehe.
Die Gier der Spreu und die Ruhe des Weizens, die waren ja vorher schon da, nur eben im Verborgenen. Solange Überfluss herrscht, können Menschen mit völlig unterschiedlichen geistigen Ausrichtungen ziemlich friedig nebeneinander existieren.
Weil jeder genug hat?
Genau. Der zivilisatorische Wohlstand überdeckt die charakterliche Spreu einfach. Aber erst wenn der äußere Druck dann steigt, dann offenbart sich die tatsächliche innere Substanz.
Das heißt, die Krise selbst ist eigentlich die Worfschaufel.
Ganz genau.
Und Mühlhiasel, also der Waldprophet, der wählte für denselben Prozess ja ein noch etwas drastischeres Bild.
Mhm, der Besen.
Ja, er sagte voraus, dass eine Zeit kommt, in der man den Glauben mit dem Besen wegkehrt. Das ist schon ein radikales Bild für die heutige Entchristlichung, finde ich.
Absolut.
Aber er ergänzt eben auch, dass ein kleiner Rest der Guten erhalten bleibt und dann rigoros von den Bösen gesondert wird. Wie ordnen wir denn dieses Wegkehren des Glaubens in Dudes Konzept von diesen Irrlichtern ein?
Also das Wegkehren des Glaubens ist eigentlich das direkte Resultat dieser perfekten Ablenkung.
Okay.
Die Irrlichter, von denen Dude da spricht, die sind heute einfach so hell und so allgegenwärtig, dass der Glaube gar nicht mehr zwingend aktiv bekämpft werden muss.
Er wird einfach vergessen?
Er wird schlichtweg obsolet für die Masse. Wer sein Leben vollständig in materiellen Zielen und in so einer digitalen Dauerbeschallung auflöst, der hat irgendwann gar keine Kapazität mehr für tiefere geistige Reflexion.
Krass, ja.
Der Glaube wird also weggewischt, weil er einfach keinen greifbaren, sofortigen Nutzen in diesem weltlichen Glanz bietet. Und das ist dann eben die Spreu, die vom aktuellen Zeitgeist einfach weggeweht wird, weil sie gar keine eigenen tiefen Wurzeln mehr hat.
Wahnsinn. Und das bringt dieses gewaltige prophetische Konstrukt ja wirklich extrem nah an unsere eigene Realität.
Ja.
Also wir reden hier echt nicht von so einem apokalyptischen Filmsetting mit Gewittern und Erdbeben.
Nein, überhaupt nicht.
Das eigentliche Schlachtfeld, auf dem sich diese Geister scheiden, das ist unser komplett unscheinbarer Alltag. Wenn wir Dudde Irrmeier und Mühlhiasel jetzt mal zusammennehmen, dann findet diese ultimative Bewährungsprobe heute in der Kantine statt oder in der Familien-WhatsApp-Gruppe oder im Konflikt mit dem Nachbarn am Zaun.
Richtig.
Und die Texte kristallisieren eigentlich drei ganz konkrete alltägliche Prüfsteine heraus, an denen wir diese Sichtung jeden Tag selbst beobachten können.
Ja, und der erste und vielleicht offensichtlichste Prüfstein, das ist der Umgang mit der Lieblosigkeit.
Mhm.
Wenn wirtschaftliche oder eben gesellschaftliche Spannungen steigen, und das erleben wir ja momentan permanent, dann offenbart sich sofort das Prinzip der Selbsterhaltung.
Jeder ist sich selbst der Nächste.
Genau. Die Spreu zieht sich dann vollkommen auf das eigene Ego zurück. Der Weizen hingegen, der definiert sich laut diesen christlichen Schriften eben gerade dadurch, dass er die Nächstenliebe nicht an äußere Bedingungen knüpft.
Also keine Schönwetter-Nächstenliebe.
Exakt. Nächstenliebe als reines Schönwetterphänomen hat in dieser geistigen Betrachtung überhaupt keinen Wert.
Und da, ja, da ertappt sich vermutlich jeder von uns selbst, also du, der jetzt zuhört, bestimmt genauso.
Mhm.
Wie reagieren wir denn, wenn uns jemand im Verkehr schneidet? Oder wenn uns online jemand völlig ungerechtfertigt angreift? Lassen wir uns dann sofort von unseren eigenen niederen Instinkten mitreißen?
Das passiert so schnell.
Werden wir dann also selbst zur Spreu im Wind dieser ganzen allgemeinen Empörung? Oder schaffen wir es echt, diese Situation als genau das zu erkennen, was sie laut Dude eigentlich ist?
Nämlich?
Eine ganz kleine, isolierte Prüfung des eigenen Willens. Also quasi ein Training für die Seele.
Das ist ein tolles Bild. Aber das erfordert eben eine unfassbare Bewusstheit im Alltag.
Ja, das ist harte Arbeit.
Und der zweite Prüfstein, der aus diesen Texten klar hervorgeht, ist die absolute Kompromisslosigkeit gegenüber der Wahrheit.
Mhm.
In einer Zeit, die komplett von Irrlichtern dominiert wird, da verliert die Wahrheit natürlich an Wert, weil sie oft unbequem ist und vielleicht sogar den eigenen sozialen Status gefährden kann.
Weil man dann aneckt.
Genau. Aber wer sich im Alltag entscheidet, rigoros bei der Wahrheit zu bleiben, selbst wenn es gesellschaftlich belächelt wird oder sogar handfeste Nachteile bringt, der vollzieht genau jene Willensentscheidung, von der Dudde in der Kundgabe 35.13 spricht.
Das ist dann dieser aktive Widerstand.
Ja, der Widerstand gegen diesen extremen Sog der Finsternis.
Was mich zu dem dritten und ich finde oft am schwersten zu ertragenden Punkt bringt.
Welcher ist das für dich?
Die Isolation der Wissenden.
Ah ja.
Wenn Dudde schreibt, es sind nur wenige Menschen, doch diese stehen im Licht, dann liegt darin doch eine gewaltige soziale Tragik für unser Hier und Jetzt.
Absolut.
Wer sich heute noch wirklich auf christliche Werte beruft, auf innere Einkehr und diese Wahrheit,
der wird doch total oft belächelt. Und ironischerweise werden gerade diese Menschen von der breiten Masse oft als blind oder als naiv oder rückständig bezeichnet, obwohl sie die einzigen sind, die noch klar sehen.
Das ist wahr. Diese Umkehrung der Wahrnehmung ist aber ein ganz klassisches Merkmal der Endzeitprophezie.
Echt?
Ja.
Das wird oft so beschrieben?
Ja. Wenn die Norm einer Gesellschaft aus völliger geistiger Stagnation besteht, dann muss echte geistige Entwicklung logischerweise von der Masse als abweichend oder sogar als störend empfunden werden.
Weil sie den Spiegel vorhält.
Ganz genau. Wer die Irrlichter als solche Täuschungen entlarvt, der entwertet ja unweigerlich das gesamte Lebensziel derer, die diesen Lichtern den ganzen Tag nachjagen.
Das tut natürlich weh.
Deswegen ist diese Entfremdung, die so viele Menschen heute spüren, wenn sie sich von oberflächlichen Diskussionen abwenden, überhaupt kein soziales Defizit.
Sondern?
Es ist eigentlich das spürbare Wirken der Worfschaufel. Die Schwingungsebenen, die trennen sich hier einfach.
Okay. Aber genau an dem Punkt müssen wir jetzt mal eine ganz klare Zäsur machen und die Tiefe dieser ganzen Texte in ihrer Gänze betrachten.
Mhm.
Weil bei all diesen massiven Begrifflichkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, also Scheidung der Geister, harte Kampfzeit, Finsternis da, übersehen wir ja extrem leicht die zutiefst hoffnungsvolle, eigentlich total tröstliche Botschaft, die all diesen Prophezeiungen innewohnt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das Ziel dieses ganzen Prozesses ist ja am Ende keine Vernichtung aus Bosheit oder Rache.
Nein, überhaupt nicht. Der Zweck der Sichtung ist die Bewahrung.
Die Bewahrung des Weizens.
Richtig. Wenn der Weizen nicht rechtzeitig von der Spreu getrennt wird, dann besteht ja die reale Gefahr, dass diese toxische Umgebung die wenigen geistigen Fortschritte irgendwann wieder komplett zunichte macht.
Mhm.
Bertha Dude formuliert immer wieder die klare Zusage, dass Gott jene, die sich ihm durch ihren freien Willen zuwenden, auch beschützt.
Ja.
Und dieser Schutz, das ist wichtig zu verstehen, bedeutet zwar nicht zwingend die sofortige Befreiung von allem irdischen Leid, aber er garantiert die absolute Unentastbarkeit der Seele.
Wow, okay.
Es ist die Sicherstellung von oben, dass das Licht dieser wenigen Menschen in dieser massiven Finsternis eben nicht vollständig erstickt wird.
Und die Kundgabe 3V513, die verspricht das ja ganz explizit, nämlich für Seele und Leib. Die Trennung ist am Ende ein Akt der göttlichen Fürsorge für jene, die an dieser geistigen Entwicklung festhalten wollen.
Genau so ist es.
Und das bedeutet für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, wenn du in letzter Zeit immer öfter das Gefühl hast, irgendwie nicht mehr so richtig in diese Zeit zu passen.
Mhm.
Wenn diese ganzen lauten, aggressiven Debatten da draußen und die ständige Jagd nach dem immer Neuen dich innerlich eigentlich nur noch vollkommen leer zurücklassen, dann werte dieses Gefühl bitte nicht als dein persönliches Scheitern.
Auf keinen Fall.
Denn laut all diesen Prophezeiungen, also von Matthäus über Erlmeyer bis hin zu Dudde, ist genau diese innere Dissonanz eigentlich das sicherste Indiz dafür, dass du dich bereits mitten im Prozess der Sichtung befindest, und zwar auf der guten Seite.
Ja, und wer dieses Verständnis wirklich in seinen Alltag integriert, der gewinnt dadurch eine enorme innere Souveränität.
Man wird ruhiger.
Viel ruhiger. Man muss sich von dem Lärm der Welt einfach nicht mehr bedroht fühlen. Man beobachtet diese Irrlichter, man erkennt ihre Mechanismen, aber man verspürt keinen Drang mehr, ihnen hinterherzurennen.
Mhm.
Jede gesellschaftliche Verwerfung, jede noch so kleine persönliche Krise verliert dann ihren existenziellen Schrecken.
Weil sie nur noch als Werkzeug erkannt wird.
Genau, als Instrument, um den eigenen Willen eigentlich nur noch schärfer auf das Licht auszurichten. Die Schule der Seele erfüllt in diesen Momenten des größten Drucks paradoxerweise ihren allerhöchsten Zweck.
Das ist wirklich ein wunderbarer Trost in diesen Texten. Wir haben heute extrem viel über den Willen gesprochen und über Irrlichter, die uns davon ablenken sollen.
Ja, das war das Kernthema.
Und genau hier möchte ich dich, der jetzt zuhört, mit einem allerletzten Gedanken entlassen. Ein Gedanke, der auf Duddes Warnungen aufbaut, aber uns direkt in unsere technologische Realität von morgen zwingt.
Oh, da bin ich gespannt.
Stell dir mal Folgendes vor. Wenn die Erde eine Schule ist, deren einziger Zweck die Reifung des freien, individuellen Willens ist, was passiert dann eigentlich heute mit uns? Wir umgeben uns ja gerade mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz, die buchstäblich darauf programmiert sind, unsere Wünsche vorauszusehen, die unsere Entscheidungen lenken und uns jeden Widerstand im Alltag abnehmen wollen.
Mhm.
Was, wenn diese unsichtbaren digitalen Architekturen gar nicht nur praktische Werkzeuge sind?
Was, wenn sie die finalen, die absolut perfektionierten Irrlichter sind, die nicht nur unsere Aufmerksamkeit fesseln, sondern unseren freien Willen komplett an sich binden und damit die Schule der Seele ein für alle Mal schließen könnten?
Das ist eine erschreckende, aber sehr reale Überlegung.
Etwas, das du in deine nächste Diskussion oder einfach in deinen nächsten ruhigen Moment heute mitnehmen kannst. Bleib wachsam, bleib bei der Wahrheit. Wir hören uns bei der nächsten Tiefenanalyse. Bis dann!